Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Wir sind mittlerweile angekommen bei Folge 74 in der vierten Staffel. Und das Thema, über das wir heute reden wollen, das hat es in sich. Und zwar geht es über eine Methode in der Endoskopie. Wir reden über den Aufstieg, aber auch den tiefen Fall der Spiralenteroskopie. Und das ist ja schon eine recht interessante Geschichte, weil letztendlich wir eigentlich alle auf diese Methode lange Zeit gewartet haben. Wir waren unglaublich zufrieden. Es hat eine unglaubliche Verbreitung gefunden in der endoskopischen Community. Und plötzlich war es wieder weg. Und jetzt haben wir alle unsere Geräte abgeben müssen. Und darüber möchte ich reden. Und mit wem ich darüber reden möchte, das ist ein alter Bekannter. Sigi, ich fange gleich schon mal an. Sigi Weiß, wir kennen dich noch von der Folge 31, habe ich mir aufgeschrieben. Damals haben wir über Training und Ausbildung in der Endoskopie gesprochen und jetzt haben wir uns echt mal ein anderes Thema vorgenommen. Aber toll, dass du mitmachst. Vielen Dank.
Ja, Alex, vielen Dank für die Einladung, auch zu diesem Thema mitzumachen, auch wenn es ein bisschen ein prekäres Thema ist.
Ja, richtig. Na, guck mal. Also ich darf vielleicht vorweg fassen, ich habe natürlich auch versucht, also man darf ja sagen, das Gerät, das glaube ich, weiß ja auch jeder, dass es von der Firma Olympus hergestellt wurde. Und ich habe natürlich auch versucht, hier auf höherer Ebene einen Gesprächspartner zu bekommen. Ist mir leider nicht gelungen. Es war so, dass man hier schon durchaus bereit ist, Auskunft zu geben, aber man möchte es nicht offiziell machen. Und man hat vor allem etwas Angst. Da heißt es immer so auch FDA, USA-Regularien. Naja, gucken wir mal. Aber ich weiß auf der anderen Seite, dass du, lieber Sigi, hier jemand bist, der nicht nur die Methode ja häufig angewandt hat, mit deinem Team auch. Ihr habt das ja auch publiziert und hast auch die Methode durchaus propagiert. Ich denke auch zu Recht propagiert. Aber vielleicht fangen wir jetzt einfach mal an. Warum ist denn überhaupt diese Methode, die uns geholfen hat, den Dünndarm so relativ einfach zu untersuchen, die uns geholfen hat, auch nach Operationen, nach Y-Ru-Anatomien, auch die Anastomose, die biliodigestive Anastomose zu erreichen? Warum ist denn diese schöne Methode jetzt wieder weg?
Alex, vielleicht bin ich mal so frei und fange ein bisschen früher an.
Noch besser.
Dieses Gerät kam ja 2019, wenn ich mich richtig erinnere, ja, auf den Markt. Wir waren 2020 dann relativ früh in Deutschland, ich glaube eine der vierte Klinik in Deutschland, die das System hier hatte. Und das Besondere bei der Markteinführung war ja, dass dieses System nicht einfach auf den Markt gegeben wurde, sondern es gab eine mehrjährige Testphase im Vorfeld,
richtig,
wo dieses Gerät von zwei Kliniken weltweit,
richtig,
der Klinik von Horst Neuhaus, Thorsten Beiner in Düsseldorf und von Jacques Devier in Brüssel, getestet wurde auf Sicherheitsgedanken, auf Effektivität, Erfolgsraten und so weiter. Die Daten wurden alle publiziert und erst als diese Daten publiziert waren und das Gerät kleine Modifikationen hatte, angepasst wurde, erst dann kam das auf den normalen kommerziellen Markt. Das ist eine ganz große Besonderheit. Mhm. Das habe ich ja vorher nie erlebt, sowas.
Das stimmt. Das ist ein wichtiger Hinweis.
Das zeigt eigentlich, wie subtil und wie nach vorne gewandt und wie sicher eigentlich die Firma damit umgegangen ist, weil sie genau wusste, dass sie mit einem Gerät, welches durch einen Motor betrieben wird, komplettes Neuland betritt.
Ja? Ja.
Und dann ist dieses Gerät 2019 auf den deutschen Markt gekommen. Wir haben es 2020 eingesetzt, haben über 150 Untersuchungen damit gemacht und waren total begeistert. Wir haben auch Führerscheinkurse, nenne ich sie mal, gemacht, angeboten,
richtig,
wo die Leute, bevor sie das Gerät kaufen konnten, ja, bei uns oder in Süddeutschland einen Führerschein machen mussten, damit sie die Handhabung dieses Systems kennenlernen. Und erst dann durften sie es selber in ihrer eigenen Klinik einsetzen. Also auch eine Besonderheit für so ein neues System.
Ja.
Und wir selber haben wahnsinnig profitiert von diesem System, weil ich sage immer, Höchststrafe waren immer die Ballonenteroskopien. Ja? weil das wollte keiner gerne machen. Man kam nicht besonders weit. Es sah immer schmutzig aus. Es lief immer der Dünndarmsaft durch den Overtube wieder zurück. Und jeder war irgendwie unzufrieden mit diesem System. Ja, und die publizierten Daten, die es gab oder die es heute auch immer noch gibt, natürlich zeigen ja, dass auch mit den Ballonsystemen, ob Doppel- oder Single-Ballon, eine sehr hohe Eindringrate und in ganz vielen Fällen auch eine komplette Endoskopie möglich ist. Wir selber haben das nie so empfunden.
Nein.
Ja? Und plötzlich kam ein System mit der Motorspirale und es war bei nicht voroperierten Patienten, also die nicht abdominell größer voroperiert waren, war es möglich, in über einem Drittel der Fälle innerhalb kurzer Zeit den kompletten Dünndarm anzugucken.
Ja.
Und wenn wir einen Befund hatten, einen Polypen oder eine Blutung, man hatte eine wahnsinnige, stabile Situation. Man rutschte nicht hin und her.
Ne? Es hat sogar Spaß gemacht, muss man sagen. Ne?
Das war super. Und jeder hat es gerne gemacht. Und jeder war neidisch, wenn ein anderer so ein Gerät hatte. Und natürlich, jetzt mache ich den Schwenk langsam zu den Problemen. Mhm. Natürlich haben wir auch gemerkt, dass es gewisse Probleme gibt. Und ein Problem, was wir relativ schnell auch festgestellt haben, ist, dass man häufig Schwierigkeiten hat, den Ösophagus im Vorwärtsgang zu passieren. Mhm. Gelegentlich war es auch notwendig, den Ösophagus zu dilatieren oder zu bouchieren im Vorfeld. Mhm. Aber was unerklärlicher war, ist, man hatte manchmal Patienten, bei denen ging die Ösophaguspassage problemlos. Mhm. Und man kam dann zurück aus dem Dünndarm über den Magen in den Ösophagus und plötzlich hing das Gerät im Ösophagus fest.
Ist dir das auch mal passiert, wenn ich da mal kurz...
Das ist auch bei uns passiert, das ist auch mehrfach bei uns passiert. Und das System ist ja so, vielleicht für die, die es jetzt nicht ganz so genau kennen, dort ist im Prinzip, wird eine Druckmessung gemacht. Und sobald der Druck an den Endoskopfinnen, die die Spirale treiben, zu hoch wird, dann schaltet das Gerät ab. Und wenn der Druck im Ösophagus beim Rückzug zu hoch war, hat das System automatisch abgeschalten. Man hat dann versuchen können, wieder ein Stückchen nach vorne zu gehen, wieder ein Stückchen nach hinten, Luft entnehmen aus dem Magen, alle möglichen Tricks. Aber es ging nicht immer. Es blieb stecken. Und dazu gab es dann die Möglichkeit, dieses System manuell aus dem Ösophagus unter Überwindung des höheren Druckes aus dem Ösophagus zurückzudrehen. Mhm. Und bei den, ich nenne es wieder Führerscheinkursen, die wir gemacht haben, bei den Führerscheinkursen haben wir das mit jedem Teilnehmer geübt, an den Modellen. Mhm. Ja? Und haben denen gesagt, pass auf, was passiert, wenn jetzt diese Situation eintritt? Dann müsst ihr das und das machen und ihr müsst so und so das Endoskop aus dem Ösophagus manuell herausdrehen. Mhm. Und dazu waren manchmal gewisse Kräfte notwendig. Aber auch das war Teil der Schulung, die wir bei den Leuten mitgemacht haben.
Ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen. Wir haben hier ein Endoskop, ein mehr oder weniger eine Methode, die von der Firma über Jahre hinweg evaluiert wurde, die anschließend dann noch ganz strikt, also nicht einfach so mal auf den Markt geworfen wurde, hier greift zu und kauf, sondern man hat auch noch immer noch einen Kurs mit angeboten. Ich kann mich selber auch noch erinnern, dass sogar für die ersten Untersuchungen von der Firma auch noch immer jemand am Anfang vor Ort war. Also wir haben maximale Sicherheitsstrategien angewandt. Wir haben zusätzlich auch noch Tipps gegeben, was passiert, wenn denn auch mal sowas passieren sollte. Und trotzdem ist es halt passiert, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber dann muss man sich schon fragen, und ich glaube, das hat sich jeder gefragt, der irgendwie mit dieser Methode zu tun hatte, sogar vielleicht auch die, die sie gar nicht benutzt haben, weil das ja so eine Welle hervorgerufen hat. Was war denn jetzt eigentlich das Problem? Warum wurde dieser ganz radikale Schnitt vollzogen, dass man von heute auf morgen gesagt hat, aus und vorbei und die Geräte werden jetzt alle abgeholt?
Also ich erzähle mal, was ich gehört habe. Ich war natürlich nicht dabei, ne? Aber was mir übermittelt wurde und was ich gehört habe, ist, dass Folgendes passiert ist, dass bei so einem Rückzugsmanöver die Spirale im Ösophagus stecken geblieben ist. Die Kollegen konnten es nicht lösen und es wurde schließlich eine operative Methode angewandt, um den Tubus zu entfernen. Mhm. Und infolge dieser Operation kam es dann zu verschiedenen anderen Problemen und letztlich ist der Patient verstorben infolge dieser Untersuchung und infolge dieser Operation. Und die Meldung an die Firma muss nicht wohl direkt gewesen sein, sondern etwas verzögert über Umwege, was dann dazu geführt hat, dass bei der Firma, ich nenne es mal, die Alarmglocken angegangen sind. Ja? Was ist hier los? Warum ist das nicht direkt gemeldet worden? Das Ganze ging dann ganz schnell von Deutschland nach Japan. Und in Japan war dann die oberste Safety-Behörde, Sicherheitsbehörde in dieser Firma alarmiert. Und diese Firma hat dann das Ganze evaluieren wollen auf firmenintern. Und es ist sehr früh vor dieser internen Evaluierung die Nachricht herausgegangen, dass das System vom Markt genommen wird. Und zwar als erstes ging diese Meldung nach Australien. Und als dann diese Meldung in Australien war, obwohl die Firma jetzt erstmal evaluieren sollte, dann ist quasi der erste Dominostein gefallen.
Verstehe.
Und die Firma musste dann hinterher reagieren und hat dann gesagt, jetzt machen wir, nachdem das in Australien so ist, weltweit, ja, diese Geschichte, prüfen das System, evaluieren, arbeiten das Ganze auf und das Ganze zog sich in die Länge und schließlich ist dann die Entscheidung getroffen worden, dass das System komplett weltweit vom Markt genommen wird.
Hast du denn irgendeine Ahnung oder Zahlen gehört, was denn das Verhältnis war von diesen schwerwiegenden Nebenwirkungen? Also ich habe jetzt von einem Fall gehört, im Verhältnis zu den Zahl der Untersuchungen, wie häufig denn die Spiralenteroskopie angewandt wurde?
Also diese Zahl ist sicherlich gering. Ich weiß von diesem einen Fall in Deutschland, es werden kolportiert, aber auch andere Fälle, bei denen Ähnliches passiert ist in der Welt. Was man aber auch wissen muss, ist, dass wir ja in Deutschland das Gefühl hatten, dass die Spiralenteroskopie weltweit boomt.
Ja.
Das stimmt wohl nicht. Ja. Haupteinsatzgebiet der Spiralenteroskopie war Europa. Und innerhalb Europas mit ganz hohen Peak an ausgesendeten Endoskopen oder installierten Endoskopen und durchgeführten Untersuchungen war Deutschland. Sodass das, was wir hier im Gefühl hatten, dass es ohne Spiralenteroskopie gar nicht mehr geht und man die Probleme nur noch mit Spiralenteroskopie lösen kann, weltweit nicht so war.
Aber sag mal, in Deutschland jetzt, du musstest ja ungefähr überblicken jetzt von deinen Führerscheinkursen im weitesten Sinne. Wie viele Benutzer waren denn das? Also wenn man sich so rumhört, es hat ja, glaube ich, fast die, also viele von denen man so kannte und wenn man auf Kongressen unterwegs war, die haben gesagt, wir haben jetzt auch eine Spiralenteroskopie. Also das müssen ja schon viele gewesen sein, die es gekauft haben und man kauft sich ja dann so ein Ding jetzt nicht nur, dass man es im Schrank hängen hat, sondern man setzt es auch dann ein.
Also in Deutschland sind über 100 Spiralenteroskopie-Systeme installiert gewesen, bis das System dann vom Markt genommen wurde.
Also das heißt, ich würde jetzt mal hochrechnen, wir haben dann, wenn wir 100 Systeme installiert haben, dann würde ja schon so im Schnitt, ich meine, ihr habt 150 gemacht, ich weiß nicht, wie viel Düsseldorf gemacht haben, aber sagen wir mal, wenn jeder schon mal so 20 gemacht hat, was wahrscheinlich sogar noch wenig geschätzt ist, ja, dann sind wir da auch schon mal allein jetzt in Deutschland bei 2000 Untersuchungen gelandet. Und dann weiß ich ja auch, dass es ja dann, so war, dass viele ja auch schon angefangen, auch aufgrund der hervorragenden Daten, wir ja auch hier in Würzburg, dass wir es nicht nur jetzt für die Dünndarm-Enteroskopie benutzt haben, sondern auch für die ERCP nach unter entsprechend komplexer Anatomie, was ja ein Riesendrama immer ist, auch jetzt was Single-Ballon oder Doppelballon betrifft, da an die biliodigestive Anastomose hinzukommen. Sodass man schon so ein bisschen fragen muss, ist denn das, sage ich mal, gerechtfertigt. Gut, das ist eine Firmenentscheidung, das obliegt nichts uns, aber für uns stellt sich ja schon so ein bisschen das Problem, was das für uns als endoskopische Community bedeutet, dass wir jetzt mehr oder weniger zurückgehen müssen, einen Schritt, und vor allem auch, ob es denn das nun wirklich war oder ob da nochmal, naja, vielleicht nochmal ein zweiter Anlauf denkbar wäre. Weißt du da was?
Ja, ich sage nochmal einen Satz zu den Zurückgehen. Ich habe von Kollegen Berichte bekommen, dass die Patienten hatten, wo es nicht möglich war, vor dem Einsatz der Spirale, die biliodigestive Anastomose zu erreichen. Und die mit dem Einsatz der Spirale es geschafft haben, an die BDA reinzukommen, die BDA zu dilatieren, zu stenten. Dann wurde die Spirale weggenommen. Und die kommen jetzt nicht mehr an die BDA dran. Hatten dort einen Stent und mussten dann entweder auf ein perkutanes Verfahren oder gar ein operatives Verfahren umsteigen. Also das ist für einzelne Patienten ein richtiger Rückschritt. Und auch bei uns in der Klinik merke ich haben wir einen deutlichen Rückgang der Dünndarm-Endoskopie-Zahlen gemerkt.
Na klar.
Ja? Weil es geht nicht mehr so gut, die Erfolgsrate ist nicht mehr so hoch, die Zuweisungen kommen natürlich nicht mehr. Ja? Das ist ein richtiges Problem für die Patienten und für die Versorgung dieser Patienten mit speziellen in der Gesamtheit natürlich seltenen, aber trotzdem für diese spezielle Zahl der Patienten seltenen Probleme, die den Dünndarm haben. Jetzt deine zweite Frage war, ob es einen Weg zurückgeben könnte. Das haben sich ja viele, viele gefragt und es sind Überlegungen angestellt worden, ob man das System modifizieren kann, ob man eine erweiterte Schulung machen müsste, zum Beispiel Anwendungen oder alleinige Anwendungen erst nach dem Einsatz von 10 Untersuchungen, irgend sowas. Ja. Es sind Überlegungen angestellt worden, dass dieses System nur noch in den Händen gewisser bisher schon erfahrener Untersucher erlaubt sein wird und nicht mehr breit in die Fläche gestreut wird. Und Olympus hat sich meines Wissens nach sehr, sehr lange damit befasst und verschiedene Möglichkeiten ausgelotet. Und letztlich ist dann die Entscheidung gefallen, das System komplett, und zwar komplett weltweit, vom Markt zu nehmen. Und ich glaube nicht, dass es ein Revival dieses Systems geben wird, weil dazu ist die Zeit einfach jetzt viel zu lange verstrichen, dass das System vom Markt ist.
Naja, also das gibt ja natürlich schon ein bisschen jetzt zu denken auf, würde ich mal sagen. Es ist ja auch so, eigentlich denkt man ja immer, dass wir Ärzte die Verantwortung tragen. Wir müssen ja die Patienten behandeln. Und wenn dann so Sachen passieren, wie du es gerade erwähnt hast, dass Patienten operiert werden müssen, weil man nicht mal hinkommt, wo man vorher hingekommen ist, dann darf man sich, glaube ich, schon mal die Frage stellen, wenn ich jetzt als behandelnder Arzt das voll auf meine Kappe nehme, das mit dem Patienten bespreche, ihm das so erläutere, warum darf ich das dann nicht? Also das ist ja schon was, wo man sich denkt, man kann nicht zuerst was anbieten und dann nimmt man so radikal zurück, dass nicht mal mehr die Möglichkeit besteht, die Dinge in Anführungszeichen jetzt, die man vorher damit angestellt hat, wenigstens wieder in Ordnung zu bringen. Ja, also man hätte ja noch ein bisschen sagen können, für so ganz ausgewählte Fragestellungen nehme ich euch das nicht weg. Ja, ihr müsst euch, ihr wisst, ihr arbeitet da in Grauzone, das ist kein zugelassenes Gerät mehr, aber gleich das komplett wegnehmen und einsammeln, das bereitet mir so ein bisschen Kopfzerbrechen. Hast du da auch mal eine Antwort bekommen oder weißt du da irgendwie auch, warum man so radikal gehandelt hat? Also irgendwann hat man ja auch das Gefühl, wir wären ja ein bisschen für, ich würde jetzt nicht sagen für blöd gehalten, aber man denkt wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man es ihnen nicht wegnimmt, dann machen sie trotzdem weiter.
Ja, ich hole mal wieder ein bisschen aus. Ich habe auch so eine Initiative gestartet in Deutschland.
Richtig. Ja. Ja.
Und habe mal die Nutzer, von denen ich wusste, dass die es in Deutschland benutzen, das System, und das waren dann über 100 in der Datenbank, die ich da gesammelt habe, alle mal angeschrieben und habe darum gebeten, dass quasi die einen Brief mit unterschreiben, in dem sie ein Kreuzchen bei Ja machen und einverstanden sind, dass ich diesen Brief, den dann am Schluss bis auf einen alle in Deutschland, die ich angeschrieben habe, unterschrieben haben, dass dieser Brief eine ganz hohe Stelle in Japan bei der Firma Olympus weitergeleitet wird, wo genau diese Punkte drin standen, dass wir gerne wollen, für unsere Patienten zur Sicherheit unserer Patienten, zur Weiterbetreuung der Patienten, das Gerät weiter zu benutzen. Und ich bin dann auch in einen Dialog gekommen mit dem hohen Repräsentanten von Olympus in Japan. Aber die Sicherheitsvorgaben Olympus intern, und man beruft sich dann immer auch parallel auf FDA-Vorgaben, haben dann dazu geführt, dass die Entscheidung getroffen wurde, es nicht wieder auf den Markt zu bringen. Und zwar weder in der jetzigen Form, noch in einer modifizierten Form, noch mit einem speziellen, ausgeklügelten, komplexeren Trainingsprogramm im Vorfeld.
Ja, also es ist, glaube ich, jetzt wirklich mal ein anderes Thema, das wir in diesem Podcast haben. Wir reden ja immer so über die tollen Sachen, über die schönen Sachen. Jetzt müssen wir mal sagen, wir reden jetzt hier mal wirklich über ein Thema, was relativ ernüchternd ist. Titel war ja Aufstieg und Fall der Spiralenteroskopie. Es wird kein Revival geben. Ist aber vielleicht auch dahingehend wichtig, weil ja auch noch, komm wieder zurück zu meinem Eingangsstatement, in der Community ja immer noch viel drüber gesprochen wird und immer noch nicht so ganz klar wird, ob es vielleicht doch wieder modifiziert auf den Markt kommt oder mit einer manuellen Komponente. Also Stand heute nichts mehr. Es bleibt dabei Spiralenteroskopie. Adieu.
Stand heute Spiralenteroskopie, motorbetrieben von der Firma Olympus. Mein Wissensstand kommt nicht wieder. Ich frage mich, ob eine andere Firma, irgendeine andere Institution, wie auch immer, vielleicht ein modifiziertes anderes Gerät auf den Markt bringt, weil bei der Dünndarmenteroskopie haben wir eindeutig Verbesserungspotenzial. Und wir haben gesehen, wie einfach es mit der Spirale gehen kann.
Ja.
Und den Benefit, den nie mehr wieder zu bekommen, wäre schade.
Ich sehe in deinem Gesicht ein Lächeln und ich glaube, wir nehmen das vielleicht auch so ein bisschen als, damit wir jetzt nicht komplett alle in der Depression versinken. Wir sehen das jetzt mal so ein bisschen an, dass sich vielleicht doch nochmal irgendwas tut und vielleicht doch einer noch mit ein bisschen Modifikation und sei es eine andere Firma, da uns das bietet. Der Bedarf bleibt auf jeden Fall bestehen. Da sind wir uns einig. Und es ist ganz schwierig, wenn man mal was hatte, was irgendwie eine Lösung geboten hat, dass man die dann weggenommen bekommen. Mhm. Also wir hoffen drauf. Sigi, ich fand, das war wirklich ein ganz, ganz spannendes Gespräch und ich danke dir auch sehr für deine ehrliche Auskunft und auch toll, dass du da die Initiative ergriffen hast und dass du da scheinbar auch wirklich in der Informationskette sitzt, die ich jetzt dir dankbar an alle unsere Hörer weitergebe. Ich bin mal gespannt auf die Resonanz. Ansonsten sage ich dir nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen. Vielleicht sieht man sich da noch mal ein drittes Mal. Mal gucken, vielleicht dann zum Wiederaufstieg der Spiralenteroskopie. Wir werden sehen. Und ansonsten bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Bleiben Sie uns treu und in 14 Tagen gibt es das nächste Thema. Dann mit der Folge 75. Es wird gehen über Ergonometrie in der Endoskopie. Auch ein Thema, das uns, glaube ich, alle beschäftigt, aber ich kann jetzt schon sagen, hier gibt es Lösungen. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.